Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir nämlich live am 16. April 2026 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen.
Computer und Deutschland, Digitalisierung und Deutschland, das ist doch eigentlich eine Liebesgeschichte. Ich meine, waren wir nicht mal so richtig heiß? Damals mit Konrad Zuse ging es los, wir waren ganz weit vorne. Und dann irgendwie, es gab sogar mal einen Pop-Hit, der hieß Computer sind doof. Irgendwie haben wir es so ein bisschen so verloren. Wir redeten über Digitalisierung und vielleicht ist das das Problem. Wir reden. Und wir fragen uns, wie können wir nicht mal einfach ins Machen kommen? Ich begrüße recht herzlich den Bundesdigitalminister Carsten Wildberger. Die Unternehmerin, Digitalexpertin, Autorin, Bestsellerautorin, ich weiß nicht, was sie alles nicht gemacht hat. Franzi Kühne. Herr Wildberger, Deutschland steht ja vor einer der größten Transformationen aller Zeiten, würde ich fast sagen. Schaffen wir es noch rechtzeitig?
Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen. Das liegt natürlich auch an uns. Wir haben verdammt viel aufzuholen, aber gleichzeitig muss man auch mal sagen, Deutschland kann auch sehr viel. Wir sind unglaublich stark. Wir können schon Digitalisierung, wir können unheimlich viel Innovation. Wir haben tolle Unternehmen, nicht genügend Startups, nicht genügend davon. Uns fehlt so ein bisschen vor allem die Fähigkeit, sowas zu skalieren, das heißt groß zu machen. Und daran scheitert es. Und wenn es um die Verwaltungsdigitalisierung geht, dann fehlt uns de facto der Umsetzungsmuskel.
Also das heißt, der Muskel?
Ja, der Umsetzungsmuskel. Also wenn ich zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt heute oder morgen entscheide, dass wir etwas an den Grenzen tun, dann passiert morgen etwas. Dann passiert an den Grenzen etwas. Da haben wir so die Infrastruktur, dass dort Beamte sind, die dann die Grenze zum Beispiel sichern. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen ein Gesetz, wir wollen digitalisieren, dann machen wir das Gesetz. Passiert aber erstmal nichts. Dann sagen wir, wie machen wir das denn jetzt? Es gibt sozusagen keine Umsetzungsinfrastruktur, wie das geht, vom Bund her. Sehr komplexe Prozesse mit Ländern, Kommunen, aber es ist de facto fehlt da diese Übersetzung. Und das machen wir jetzt ein bisschen anders. Und wir haben Großprojekte und dabei bauen wir auch diesen Muskel auf.
Frau Kühne, Sie sind Unternehmerin, Sie haben viel gemacht. Wenn Sie das Tempo sehen, mit dem Dinge passieren, müssen Sie da manchmal schreien?
Schreien? Absolut. Also ich habe jetzt 4 Jahre lang bei Edding typischer Mittelständler gearbeitet, 4 Jahre arbeiten im Widerstand.
Im Widerstand haben Sie gearbeitet?
Absolut.
Was heißt das?
So viel, ich war CDO bei Edding.
Also Chief Digital Officer.
Verantwortlich für Digitalisierung und Transformation. Und das hat schon ganz schön viel mit Widerstand zu tun gegen Veränderungen und Digitalisierung und das Neue und überhaupt. Und deswegen ist es schon wahnsinnig schwierig. Und ich komme aus der Agenturwelt, habe meine Agentur gegründet. Wir haben jedes Jahr irgendwie so eine kleine Transformation gemacht, alle 4 Jahre eine große Transformation. Und dieses Tempo war ich halt gewöhnt. Und dann komme ich zu Edding und denke mir, was ist hier los? Warum ist das alles so behäbig? Und warum wird daran so festgehalten, an dem Alten, wo es ja offensichtlich ist, dass es nicht mehr funktionieren kann? Und deswegen, da habe ich in mein Kissen geschrieben, ja.
Nun ist ja Edding eine Firma, die einen Weltmarkt führt, eine Riesenfirma, die ja super erfolgreich noch ist. Ich meine, können wir in Deutschland alles außer schnell?
Ja, es gibt schon Unternehmen, die schnell sind, aber es ist uns schon die Schnelligkeit abhandengekommen. Wir haben auch ein Umfeld geschaffen von den Regelwerken, auch von der Mentalität. Die Regeln, die wir haben, ist auch ein Abbild ein Stück weit der Kultur, die wir haben. Da müssen wir massiv aufholen, weil die Welt um uns herum, auch Technologie entwickelt sich rasant. Aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass das geht. Es gehen auch einige Dinge voran, die gehen auch nicht mir schnell genug. Ich schreie auch manchmal.
Echt? Ja. Wie klingt das?
Ja. Nicht gut. Deshalb mache ich das heute, weil ich alleine bin. Aber nach so einem Schrei erhole ich mich schnell und dann geht's nach vorne.
Verstehe. Sie hatten Widerstand in der Firma. Wie sind Sie dem begegnet? Also was können Sie dem Herrn Wildberger raten, wenn Sie beide nachts ins Kissen schreien? Wie kann Sie diese Widerstände überwinden? Wie kann er die Widerstände überwinden, damit wir mehr nach vorne kommen.
Ja, das muss ja erstmal bei einem selbst anfangen. Also man muss, glaube ich, unglaublich resilient sein in so einer Position, wenn es um was Neues geht, wenn es um Veränderung geht, wenn es um Digitalisierung geht. Und dann geht es halt darum, Menschen versuchen mitzunehmen in dem, was man vorhat. Wie? Du brauchst eine ganz klare Vision. Also eine ganz klare Vision, wo will das Unternehmen hin? Was ist eigentlich hier der Auftrag? Und da musst du in der Lage sein, das zu übersetzen für jeden und jede Einzelne im Unternehmen. Und damit denen klar ist, warum strenge ich mich hier so an? Und wenn ich jetzt auf Herrn Wildberger gucke, denke ich mir, okay, digitale Vision in Deutschland, hat sich der Kanzler schon mal hingestellt und gesagt, so sieht Deutschland in 10 Jahren im Digitalbereich aus. Ich habe es vielleicht verpasst, aber das ist genau das, was ja so in Deutschland fehlt. Also die digitale Vision, wo geht es eigentlich hin? Dass wir ein Digitalministerium haben, ist total super, ist ein Anfang und ist ja vergleichbar mit so der CDO-Rolle im Unternehmen. Aber ich habe noch kein Unternehmen gesehen, wo ein CDO war und dann das Unternehmen auf einmal digital geworden ist. Das heißt, es muss ja von oben kommen. Und das ist so Starthilfe auf jeden Fall, aber das ist überhaupt nicht das Ende.
Wir reichen die Frage mal weiter. Wie war das denn so, als der Friedrich Merz bei Ihnen angerufen hat? Hat er gesagt, hören Sie mal zu, Herr Wildberger, ich habe da eine Vision. Hast du Bock? War das so ähnlich? Und wie war die Vision?
Das Telefon hat geklingelt und danach muss ich mich erstmal hinsetzen.
Was hat er gesagt?
Wir sprechen morgen wieder.
Hatten Sie Angst vor dem neuen Job?
Nee, Angst nicht. Was mich Angst treibt mich eigentlich nicht an.
Was war's?
Ich meine, es ist ja kein normaler Anruf, da bewirbt man sich ja jetzt auch nicht drauf. Ne? Das ist erstmal eine große Ehre und natürlich denkt man, meine Herren, das kannst du das. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Bild in ein paar Jahren, wenn ich Nein gesagt hätte, mir in den Spiegel zu gucken und sage, ich habe gekniffen in dieser Zeit. So. Und dann habe ich es gemacht und dann gibt es nur nach vorne. Ich habe schon ein paar andere Sachen gemacht, nicht in dieser Größenordnung. Da hatten auch andere gefragt, warum ich das mache. Aber das ist jetzt hier natürlich eine ganz andere Aufgabe. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe.
Aber wie war die Vision, die Ihnen der Herr Merz gesagt hat? Um mal das weiter zu
sagen. Ja, genau. Das wollte ich fragen.
Ja, nehmen Sie sich Zeit, wir haben nur Freunde hier.
Also es ist natürlich schon so, dass unser Bundeskanzler schon auch Technologie versteht und weiß, wo es um Erneuerung geht. Und wir waren uns schon einig, welche Bedeutung auch die neuen Technologien, Künstliche Intelligenz für die Erneuerung des Landes haben kann. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich kann für meinen Bereich sicherlich ungefähr das Zielbild, was ich so in den nächsten 4-5 Jahren sehe, skizzieren. Und danach arbeite ich. Wie viel Zeit haben wir? Haben Sie auch was zu trinken?
Entschuldigung. Ich gebe Ihnen, wir sind,
kleines Wässerchen,
wir
gar nicht
sind ja online, wir sind digital. Ich gebe Ihnen 20 Sekunden. Wie war die Vision?
Es sind zwei Felder, die aber zusammengehören. Wir reden über Verwaltungsdigitalisierung. Ich verstehe das, wie frustrierend das auch alles ist mit dem Papier. Aber stellen wir uns mal vor, wir arbeiten auf einer einheitlichen Infrastruktur in Deutschland. Das wird auch ein bisschen technisch. Und auf dieser Infrastruktur bauen wir digitale Services. Nicht nur vom Anfang, wo ich den Antrag stelle, sondern auch im Backend, im Maschinenraum, wo Genehmigungsverfahren, die total viel Zeit kosten, auch stärker automatisiert werden. Daran arbeiten wir. Und stellen Sie sich vor, dieses System ist offen. Da können Hunderte, Tausende Unternehmen mitarbeiten, sich reinklinken. Wir haben eine Infrastruktur, die nennen wir heute sperrig Deutschland-Stack. Und das ist ein Leistungsversprechen. Wenn Sie da drauf kommen, haben Sie ein Geschäftsmodell, was in 11.000 Kommunen skaliert. Das ist doch geil.
Meine Damen und Herren, der Minister sagt geil.
Ich finde das gut.
Nee, ist ja gut. Ich finde ja gut, wenn Minister auch Deutsch reden. Ich freue mich ja nur darüber. Aber Frenzi, Ihre Meinung, finden Sie es auch geil?
Naja, war jetzt halt ganz schön abstrakt irgendwie. Deswegen, also so, worauf ich ja hinaus wollte, ist die große Vision, die wir für Deutschland brauchen, weil so ein Digitalministerium im Silo gedacht ist wirklich ein Anfang. Finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass es Herr Wildberger macht aus der Wirtschaft mit Praxiserfahrung. Aber es braucht halt, damit wirklich so diese Bewegung aufkommen kann, braucht es halt das Bild von oben. Und das fehlt total. Also ich hätte gern, dass der Kanzler sich jedes Jahr mal hinstellt und sagt, Deutschland in 5 Jahren sieht folgendermaßen aus. Wir gehen mit den Jobs, die Menschen verlieren, durch KI so und so um. Das ist unsere Strategie. Genauso muss ich das ja auch als CEO im Unternehmen machen. Also das ist das, was es braucht, damit die Menschen da auch mitgehen können und damit es eben nicht so ein kleiner, geschlossener Bereich bleibt, der wenig Zugriff hat auf alle anderen. Sie schnaufen so. Warum?
Nee, weil ich Ihnen zum einen 100% recht gebe und gleichzeitig bei einer Sache, wir haben nach 2 Monaten für uns ein Zielbild entwickelt nach außen. Und wir hatten die Überlegung, ist das Zielbild stärker in der Art, wie wir arbeiten? Das heißt, wir haben noch kein Endprodukt. Warum? Wir wissen ja, wo wir heute stehen. Mhm. Und ich male jetzt ein visionäres Bild. Wenn ich weiß, ich bin mir noch nicht sicher, habe ich den Umsetzungsmuskel, erst mal ein Bild. Danach muss ich liefern. Ich kann nicht nur mit einer Vision arbeiten. Und das braucht Zeit. Und habe ich die Glaubwürdigkeit? Habe ich überhaupt die Glaubwürdigkeit, Menschen hinter einem solchen Bild zu versammeln? Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, das klingt noch ein bisschen technisch abstrakt, verstehe ich. Das hat sich aber schon entwickelt. Und auch in einem Unternehmen entwickelt sich so ein Zielbild weiter. Wenn Sie in einer Krise sind, im Unternehmen, dann ist nicht immer der erste Moment das Zielbild hinter versammeln. Da müssen Sie wieder Mut machen, dass überhaupt was vorangeht. Und dann entwickelt die Mannschaft dieses Zielbild mit und dann wird das irgendwie auch greifbar. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ich teile zwei Dinge unbedingt. Wir brauchen dieses Zielbild viel mehr. Dieses Land hat viel zu lange kein Zielbild gehabt. Das, was wir heute haben, ist schon, finde ich, also zumindest in unserem oder auch in meinem Kopf, es ist aber noch nicht massentauglich. Wir müssen auch den Nachweis erbringen. Und gleichzeitig muss ich das, was ich jetzt gerade etwas sperrig formuliert habe, greifbarer machen. Mhm. Aber dazu mussten wir auch liefern. Und ich sage mal so, in den jetzt 11 Monaten oder was immer, wie viele Wochen das sind, hat sich bei mir schon in der Verwaltungsdigitalisierung, auch im KI-Bereich, was auf dem Weg ist, die Überzeugung gefestigt, dass wir das hinkriegen können. Wir müssen jetzt am Ball bleiben und das nimmt an Fahrt auf. Da wird ein Bild draus. Und da müssen wir besser werden. Also völliger Zuspruch ist so ein bisschen Timing. Und machen wir uns nichts vor, wenn ihr jetzt hier anfangt, so, oh, die Welt ist wunderbar und so weiter. Ja, warten Sie mal, wie da der Shitstorm danach ist. Ne? So, was raucht der denn? Ja, ist doch so. Also wir müssen das ja auch liefern. Es ist ja nicht nur so, wir wahlen eine Vision und dann passiert das von selber. Das ist auch eine Führungsaufgabe. So, in dem Spannungsfeld bewegen wir es. Also, ich habe Ihnen jetzt gerade meine gedanklichen Probleme mitgeteilt. Das ist mein Auftrag. Alles andere, it's not my job. Bin ich Politiker? Ja, ich bin Politiker. Ich bin aber kein Berufspolitiker. Was ist meine Definition von Politiker?
Ja.
Meine Definition ist, ich arbeite für die Menschen im Land. Das ist mein Job. Ob die mich jetzt gewählt haben oder nicht, bin gar nicht gewählt. Aber ich arbeite für die Menschen im Land, das ist mein Job. Ich bin Politiker, selbstverständlich, dafür habe ich einen Eid geschworen.
Okay.
Und nehme ich ernst. Aber ich bin kein Berufspolitiker. Aber ich lerne normalerweise relativ schnell. Und vor allen Dingen das, was ich lernen will.
Franzi Kühne, als Sie aufgehört haben bei Edding, haben Sie gesagt, Sie wollen nicht Ihr Leben lang Stifte verkaufen, Sie wollen gerne mehr im Leben machen. Sehe ich Sie auch noch in der Politik irgendwann?
Ich habe die Frage immer mit Nein beantwortet, weil es mir einfach zu viele Thomasse und Christians sind. Und,
aber eine Franzi wäre eine Alternative?
Ja eben, genau, deswegen, also ich will es nicht ausschließen. Mal gucken, ich mache jetzt erstmal ein bisschen ruhiger.
Aber woran würden Sie denn arbeiten? Also wir waren ja mal das Land der Dichter und Denker, dann waren wir das Land der Ingenieure. Und jetzt kommt es so ein bisschen so rüber, als wenn wir das Land der Bedenkenträger sind. So haben wir so ein Mindset-Problem? Wäre das was für Sie, wo Sie so anfangen würden und was tun? So wie damals bei Edding, als Sie im Widerstand waren?
Damals aus meinen Zeiten im Widerstand. Ja, natürlich ist es auch ein Mindset-Problem. Also wie schaut man auf Veränderungen? Wie neugierig ist man? Wie viel Spaß hat man, Technologie auszuprobieren? Das sehe ich jetzt in Deutschland als klares Problem, natürlich. Und das muss auch angefasst werden.
Wie könnte man da, hätten Sie eine Idee, wie man das ansetzen könnte, dass wir so neugierig waren wie früher die Bertha Benz, die einen Mann dann auf die Straße geschickt hat, fahr da mal Auto?
Na, ich glaube schon, der richtige Ansatz sind so Leuchtturmprojekte, die sichtbar sein müssen, die geschaffen werden müssen, wo Menschen damit in Berührung kommen. Jedenfalls haben wir das so bei Edding gemacht. Wir haben so Leuchtturmprojekte geschaffen, wo die Mitarbeitenden gemerkt haben, das ist Digitalisierung, wenn die Kühne davon redet. So fühlt sich das an. Und auch Ängste abbauen. Es geht ja auch ganz viel um Angst vor Digitalisierung, vor Veränderung. Und das die Menschen erlebbar machen und dann eben mitnehmen und gut mitnehmen. Das hat auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also Kommunikation ist wieder Führung. Und in so einem Unternehmen, was du transformierst, ist Führung das A und O. Und wenn das unterentwickelt ist, dann kannst du mit Technologie, also sonst wie viel Technologie draufpacken, es wird nicht funktionieren, weil die Menschen das nicht akzeptieren werden, nicht verstehen werden. Das heißt, du musst an vielen Stellen gleichzeitig ran, an die Kommunikation, an die interne Kommunikation, musst die Menschen mitnehmen durch die interne Kommunikation und gleichzeitig natürlich die Technologie aufbauen. Und in den meisten Mittelständlern in Deutschland haben wir halt eine Technologie aus den 80ern, vielleicht sogar 90ern. So war das jedenfalls bei Edding. Wir haben ein Jahr gebraucht, um das alte Intranet aus den 90ern abzulösen in eine Microsoft-Umgebung. Und das war auch mit so viel Widerstand verbunden und so unglaublich lang. Genauso lange haben wir, wir haben nur ein halbes Jahr darüber diskutiert, ob wir die Faxtechnologie abschaffen.
Und Moment mal, wann war das?
Ein halbes Jahr, das ist jetzt nochmal 2025. Also Ende 2025, als ich raus bin, haben wir es dann geschafft, dass wir keine Faxgeräte mehr benutzen. Aber dieser Widerstand, immer wieder zu sagen, ja, aber unsere Kunden nutzen das und das ist die Form, wie wir mit dem Händler kommunizieren. Nein, ist es nicht. Schaltet es einfach ab und geht in die neue Zeit. Aber das sind halt so die Diskussionen. Und dann frage ich mich, also wenn wir über ein Faxgerät diskutieren, alle sprechen von KI und sagten dann, ja, Frenzi, du bist CDO, was machen wir denn mit KI? Ich habe jetzt im Spiegel den Leitartikel gelesen, wir müssen auch was mit KI machen. Wenn du nicht die Infrastruktur dafür hast und auch nicht die Menschen, die das umsetzen können, dann bist du echt verloren. Also du musst erstmal bei den Basics anfangen und da priorisieren, welche Basics setzt du um.
Sie sind ja auch Minister für Staatsmodernisierung. Wie kriegen Sie es denn hin, dass sozusagen der Verwaltungsapparat in die Moderne kommt, in den Stand 2026? Also wenn ich in mein Bürgeramt gehe hier in Berlin, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich im Jahre 2026 bin. Es läuft gut, ich muss nicht lange warten, es ist toll, aber 2026 könnte ja mehr sein. Und wo sehen Sie da Erfolge?
Wir haben bei Genehmigungsverfahren, wir haben in Summe, wenn Sie das mal aus Verwaltungssicht sehen, 20.000 verschiedene Genehmigungsverfahren in Deutschland. Die müssen Sie dann ordnen nach Häufigkeit, nach Komplexität. Und mit die komplexesten, die wir haben, sind Infrastrukturgenehmigungen. Sie wollen ein Stromnetz bauen oder eine Straße oder ein Wasserstoffnetz.
Und wo helfen Sie jetzt? Wo kommt die Moderne?
Ja, jetzt kommt er doch. Ja, gut, ist zu lang, ne? Aber so, Sie haben dann so 7 Ordner. Da muss eine Vollständigkeitsprüfung gemacht werden. Sind denn alle Unterlagen da? Sind alle Daten richtig? Widersprechen die sich? Dann gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung und. Ja. Und so einen Prozess kann man zerlegen in einzelne Teilschritte. Und jeden dieser Teilschritte kann eine Maschine übernehmen. Da guckt ein Mensch danach drauf. Und das haben wir für Infrastrukturgenehmigungen automatisiert. Das ist schon in der Nachnutzung ein Teil. In Hamburg, in Nordrhein-Westfalen. Ich habe heute mit der Bundesnetzagentur gesprochen, die sagen, wir wollen das ab Sommer für unsere Genehmigungsverfahren für Stromtrassen nutzen. Das dauert teilweise Jahre.
Und wie lange dauert es, wenn es dann...
85% Zeitreduktion aktuell. 85%. Muss keine Angst haben, guckt immer noch ein Mensch drauf. Dafür sind wir sogar prämiert worden. Preis ist nicht so wichtig. Heißt nur, wenn andere drauf gucken, sagen die, oh, gar nicht so doof. Finde ich schlecht.
Und wann wird das in Gesamtdeutschland Standard sein?
Das wird jetzt in eine, ich nenne das diese Infrastruktur, dieser Tech-Stack, sperriger Begriff, auch nicht so richtig cooles Zielbild, okay. Infrastruktur, da kann es nachgenutzt werden. Da können sich andere dann anschalten. Okay. Das ist nach einheitlichen Standards jetzt gebaut. Da kann man sich sozusagen draufsetzen. Und wir bauen diesen mit Baukastensystem, diese Verfahren, lassen wir mal 20.000, nehmen wir uns mal die ersten 100, die automatisieren wir, die kommen jetzt alle da drauf.
Und wie nehmen Sie Leute mit, die sagen, ist ja gut, Herr Minister, aber ich finde es ganz schön, ja, ich mag mein Papier. Wie nehmen Sie das denn? Nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr habt ja Leute, die sagen, nee, lass mal, komm, du bist hier in Berlin, komm, du warst hier mal so ein CEO, wir machen es hier nach alter Vätersitte. Wie nehmen Sie Leute mit oder sind Sie da auch im Widerstand?
Nein, erstmal. Ist ja wie so ein freies Land und hat immer Leute, die findet gut und finden nicht gut. Ist jetzt so. Aber erstmal muss das Produkt gut sein. Das heißt, wenn der Nutzer Ihnen sagt, selbst wenn es Ihnen nicht sagt, aber es nutzt und sagt, ah, ist ja doch viel besser, kriege ich ja alles viel schneller hin, das findet schon Nachahmer. Er gibt immer wieder von außen, sonst wird ja auch nichts publiziert und so weiter. Da muss ja auch was Negatives sein. Aber das Kopf zu nach vorne. Es ist so, Sie haben immer so eine 15-20% Menschen, die das gut finden und mitmachen, und die anderen müssen es natürlich auch gewinnen. Und gleichzeitig, sage ich auch ganz offen, von der Kritik lernen sie auch immer was, und das ist auch wichtig. Das Produkt muss gut sein. Darauf achten wir jetzt schon. Anders.
Hat Sie das überzeugt, meine liebe Digitalexpertin?
Naja, wenn ich das aus Unternehmerinnen-Sicht mir anschaue, ist das natürlich genau so. Du hast im Unternehmen immer Leute, die sagen, funktioniert nicht, haben wir schon mal ausprobiert, die und auch furchtbar laut sind, also die Blockierer. Und wenn du als Führungskraft den Fehler machst und dich darauf konzentrierst, weil die halt so laut sind, dann hast du verloren. Also du musst immer darauf achten, okay, wo sind die Leute, die Bock drauf haben, die Fürsprecher, und die halt begeistern und mehr werden lassen, sodass du letztendlich bei einem Drittel bist, weil wenn du ein Drittel hast, kannst du richtig gut was bewegen. Aber da musst du erstmal im Unternehmen hinkommen. Also das war für uns bei Edding relativ schwierig, da ein Drittel zu finden an Leuten, die Lust haben auf Veränderung und es als Führungskraft eben den Fokus drauf zu legen, okay, ich brauche diese Leute, damit was in Gang kommt, damit du auch so Influencer innerhalb der Organisation für so Digitalprojekte findest.
Warum passiert dann hier trotzdem bei vielen Sachen in Sachen Digitalisierung so wenig? Wenn man durch Silicon Valley rennt, sieht man unglaublich viele Deutsche, die dann sagen, ja, also boah, also wie in Deutschland so, ich weiß ja nicht. Also ich will nur mal zwei Namen nennen, Tobi Lüttke, Shopify, okay, der lebt jetzt in Kanada, oder den Richard Socher, der ein Sachse ist, der diese KI-Suchmaschine You erfunden hat. Die sind aber da und nicht hier. Wie kann man das zumindest ein bisschen drehen? Warum rennen alle so viele Leute weg, die was drauf haben? Wie kriegen wir diesen Mut, neue Dinge zu machen in Sachen Digitalen hier nach Deutschland? Ihre Idee?
Also die Frage, also auch der Befund, der ist ja absolut richtig. Ich würde trotzdem mal sagen, wir haben mittlerweile über 30 Unicorns in Deutschland. Jetzt kann man sagen, okay, ein paar davon, die werden auch woanders hingehen. Aber wir haben über 30 Unicorns. Das war vor einigen Jahren deutlich anders. Mhm. Wir haben 30% mehr Startups. Immerhin, zweite Jahreshälfte war besonders stark, gerade getrieben durch KI und Digitalisierung. Das ist ein Startpunkt. Trotzdem ist das systemische Problem, hat viel mit Finanzierung zu tun.
Lassen wir konkret nachfragen. Sie, Bürger-App, alle reden davon. Die Bürger-App kommt, Sie haben sozusagen da losgelegt. Sie haben SAP und Telekom beauftragt, da war so einen Prototypen zu machen. Und dann prasselte es auf Sie ein. Wie haben Sie sich darüber gefreut?
Ja. Also erstmal vielen Dank für die Frage.
Sorry.
Kann ich ein paar Dinge nochmal klarstellen. Es ist ja nicht nur so eine App. So eine App. Ne? Wir haben noch nichts, keine Ausschreibung beauftragt, sondern wir haben gesagt, wie kommen wir denn jetzt irgendwie durch die Tür, dass wir was Greifbares bauen, damit wir genug lernen, damit wir überhaupt wissen, was wir dann hinterher nachhaltig machen. Macht irgendwie Sinn, ne? Anstatt erstmal nur Meetings zu machen und sagen, könnte ja so und so gehen, schreiben wir mal aus. Nee, wollen wir erstmal was bauen und dabei schon lernen und dann gucken, wie es weitergeht. Und ich sag mal so, in Deutschland, Unternehmen zu sein, die nicht, sag ich mal, erstmal technologisch auf dem Baum schlafen, sondern richtig was können, die auch skalieren können, ist erstmal nicht verkehrt. Jetzt aber eins wichtig. Wir bauen das von Anfang an offen. Offen, dass andere mitmachen können. Klein, groß, mittel. Und wie wir dann richtig durch die Tür gehen, das würden wir dann entscheiden. Aber was kann denn diese App? Das ist nicht irgend so eine doofe App. So einmal runterladen und so. Nein, das ist... Wir leben in einem dezentralen System. Beispiel haben wir, ganz kurz.
Ja klar, es ist spannend.
Sie wollen nach Berlin, nach Castrop-Rauxel umziehen. Kann ja sein.
Dann, aber ich nicht. Aber
so.
Ich bin Berliner, sorry, patriotischer Berliner.
Okay, also, Sie wollen da hinziehen. Und dann gehen Sie in die Anwendung Einwohnermeldeamt umziehen. Dann in dieser App ist so ein Crawler, der geht nach Castrop-Rauxel, also elektronisch, und sucht sich das Dokument und zieht sich das raus. Das ist dann in der App. In der App können Sie das bearbeiten. Das machen Sie nicht alleine. Das machen Sie in ziemlich intelligenten Menüführung und vor allen Dingen, wenn Sie wollen, auch mit einem Assistenten, der sehr freundlich ist, mit Avatar oder nicht, mit einer künstlichen Intelligenz, damit das auch funktioniert. Die Dokumente werden dann auch über die Wallet, über die Wallet, dann reingeladen. Und dann geht das zurück nach Castrop-Rauxel. Und irgendwann kann diese App dann, können Sie mit Castrop Rauxel im Amt Dokumente austauschen und kommunizieren. Ganz sicher. Und das Schöne ist, das sind alles europäische Lösungen. Wir reden über digitale Souveränität. Muss man dann halt auch machen. So, das ist das, was wir jetzt entwickeln, bis zu dem Haltepunkt, wo es dann zu einer Ausschreibung kommt.
Trotzdem sind Sie dafür verprügelt worden. Hat Sie das geärgert?
Also weiß nicht, ob ich das jetzt als Prügel empfinde.
Sagen wir, der Beifall war nicht groß.
Der eine sagt so, der andere so. Hätte mehr sein können. Aber jetzt mal unabhängig davon. Ich will das jetzt nicht. Ich habe festgestellt, wie viel, Meinungen, auch Animositäten es gibt. Was mich geärgert hat, ist, dass das, was wir da tun, sehr verkürzt dargestellt wurde und man jetzt dagegen arbeiten muss, weil es einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Gleichzeitig die Menschen, die sich da auch von einer ganz anderen Seite kommen und sagen, hör mal, wir müssen das müsste ein Startup machen, das müssen kleine Unternehmen machen. Das verstehe ich, was die sagen. Die wollen wir auch reinbringen. Ich höre da auch genau hin. Und ich nehme das auch ernst, was sie sagen. Und gleichzeitig muss man trotzdem eine Entscheidung bringen, weil am Ende will ich mich selber und werde ich auch gemessen. Skaliert das? Macht das einen Unterschied? Worauf setzt man? Deshalb sagen wir auch, wir bauen hier keine geschlossene Lösung. Das ist ein offenes, ich nenne Ökosystem heißt das, wo man dann reinarbeiten kann. Aber mich hat vor allen Dingen geärgert, dass das halt so, ja manchmal ist halt auch knapp daneben, voll daneben. Ne? Und das so war das.
Lassen Sie uns kurz vor Schluss noch das KI noch mal zum Thema machen, weil KI ist ja das Thema in aller Munde. Viele Leute sagen KI, super, klar, machen wir, aber viele haben auch Angst, weil wir wissen, wenn Innovationen kommen, fallen Jobs weg, neue kommen zu. Dieses Vertrauen, dass von den Wegfallenden auch noch neue Jobs kommen, dieses Vertrauen ist irgendwie weg. Viele Leute haben Angst vor KI.
Also erstmal die Angst nehme ich mehr als ernst. Ich habe da auch neben der Begeisterung habe ich auch eine große Sorge. Ich habe auch Dinge, wo ich sage, meine Herren, das ist schwierig zu kontrollieren. Das ist unheimlich wichtig.
Was zum Beispiel?
Also das betrifft jetzt aktuell erstmal Berufe. Ich gebe mal 2, 3 Beispiele, aber eine Berufsklasse, von denen wir das nicht erwartet haben. Und viele der Experten, die vor 4 Jahren noch gesagt haben, was wir alle studieren, sagen heute genau das Gegenteil. Deshalb ist immer wichtig, Zukunft kann man nicht so leicht vorhersagen.
Sagen Sie es schon.
Programmierung zum Beispiel. Computer Scientists, die Top 10% der Programmierer werden mit Hilfe von KI 10-mal mehr produktiver. Also wenn Sie heute programmieren, 95% der Programmierung, die Dokumentation läuft fast vollständig über KI, ist eine andere Form der Programmierung. Selbst im Bereich der Mathematik werden die Systeme leistungsfähiger, das betrifft sogar Naturwissenschaften. Das ist schon ein starker Umbruch. Ich will aber eine Sache noch mal sagen. KI wird dazu, die Länder, die KI beherrschen, werden aller Voraussicht nach deutlich mehr Wirtschaftswachstum erzielen als bisher. Deutlich mehr Wirtschaftswachstum. Es gibt Länder, die kalkulieren, wie gesagt, Prognosen schwierig, sogar zweistellig. Wachstumsraten, die wir so nicht gesehen haben.
Also wir haben keine Alternative, mit anderen Worten.
Richtig, jetzt kommt der Punkt. Dieses Wirtschaftswachstum, Man muss das ja in Szenarien bewerten. Ich kann nicht sagen, das wird so oder so funktionieren. Ein Szenario ist, dass diese Wertschöpfung konzentrierter stattfindet. Das sehen wir heute, dass es sehr viele große Unternehmen gibt. Mhm. Deshalb ist trotzdem wichtig, dass diese Wertschöpfung, die dann da ist, auch bei uns anfällt. Weil diese Wertschöpfung werden wir brauchen, um einen Umbau zu finanzieren. Ich bin überzeugt davon, dass es neue Jobkategorien gibt. Auch im größeren Stil. Aber die Geschwindigkeit des Umbruchs, der wird schneller passieren als die Technologiediffusion, die wir bisher so gekannt haben. Mhm. Das heißt, es wird uns mehr fordern. Am langen Ende kann etwas Gutes entstehen. Der Weg dahin ist sehr turbulent. Aber wir brauchen das Wachstum.
Haben Sie Angst vor der KI? Glauben Sie, welche Jobs glauben Sie werden weggehen? Wie können Sie die Angst nehmen von Leuten, die sagen, nee, will ich nicht, alles ist schön?
Nun, also ich erlebe das in meiner Arbeit als Aufsichtsrätin und Beirätin. Das ist natürlich ein Thema in Unternehmen und die Mitarbeitenden fragen, ja, ich bin hier eine Sachbearbeiterin, mein Job wird definitiv wegfallen, was macht ihr denn? Und in den meisten Unternehmen ist es leider so, dass die CEOs keine Antwort darauf haben. Also die Antwort ist immer natürliche Fluktuation. Ja, wir regeln das dann schon und vielleicht gibt es ja Bereiche, die neu kommen. Aber häufig ist es halt keine Antwort und das kann nicht sein. Das heißt, ich bin wieder da, ein Unternehmen braucht eine Strategie, wie es in dieser digitalen Zeit damit umgeht, dass das passieren wird. Im Moment gibt es relativ wenige Antworten darauf, sondern eher so ein Vertrösten und klein machen. Das Gute ist, Innovation in Unternehmen ist ja auch nicht so schnell, weil wollen wir ja nicht so schnell. Deswegen dauert es ja noch eine Zeit.
Eine Sache, die ich glaube, die uns gut zu Gesicht steht, das ist etwas, wird nicht jeder teilen, auch nicht Mainstream. Ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren uns zu sehr fokussiert auf das Etablierte, auch auf etablierte Unternehmen. Ich sage nicht, dass das nicht notwendig ist. Das muss man machen. Aber wir müssen gleichzeitig viel mehr Kapazität, das eine tun, aber das andere halt nicht lassen. Wir müssen viel mehr Aufmerksamkeit schenken jungen, neuen Unternehmen. Weil die Sprunginnovation, die Disruption, die kommt schon stärker von unten. Und wie das bei uns dann so läuft, dann heißt, der will ja nur Startups, der will nicht, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen uns um das Etablierte kümmern, das ist schützenswert, aber wir müssen Kapazität, viel mehr Kapazität auf das Neue. Schauen sich die Technologieunternehmen an, über die alle gehypt sind, deren Marktkapital sind, wie alt die sind. Die gab es vor 30 Jahren nicht, vor 20 Jahren nicht, die sind teilweise viel jünger. Und das Gute ist, in sehr kurzer Zeit können sie heute durch die Technologie sehr schnell groß werden.
Aber wenn Sie diese neuen Unternehmen gerade ansprechen, viele von denen sind aus Amerika oder irgendwo größtenteils nicht aus Deutschland. Ein großes Thema ist ja auch digitale Souveränität. Können wir die Digitalisierung, die mit KI machen, wenn die ganzen Firmen, also die Cloud ist in Amerika, die wir benutzen, die KI-Modelle sind meistens auch aus Amerika oder aus China. Also wie kann man denn digital souverän alles Neue machen und dann auch noch mit hiesigen Dingen, die es vielleicht, also wahrscheinlich nicht gibt?
Ich kann jetzt sagen, Unternehmen X, ich werde jetzt Namen verwenden, nicht weil irgendwas, aber damit man es konkret macht. Nehmen wir mal Black Forest Labs. Das ist das weltweit führende Unternehmen mit einem Basismodell, wenn es um Bildgebung, Visionsmodelle geht. Videogenerierung. Es wird von Google genutzt. In Freiburg. Basierend auf exzellenter Forschung. Auch eins der meistzitierten Paper in dem Bereich. Deutsche. Selbe Regulierung, Rechenkapazität organisiert. Ja, haben auch ein Standbein in den USA, aber auch hier in Deutschland. Mhm. Fantastisches Unternehmen. Nehmen aber Sie Robotics, Neurorobotics, ja, ist eins, wir haben auch mehrere.
Schleswig-Holstein ist stolz darauf, dass sie von Microsoft runtergekommen sind. Ja. Ist es ein Weg für andere auch? Also sollte der Bundestag von mir ein anderes Mailsystem haben, damit sie nicht erpressbar sind wie der Europäische Strafgerichtshof?
Ganz wichtiges Thema. Es geht hier um, sage ich mal, Office-Produkte, die Sie in dem Alltag verwenden. Meistens halt das Ganze, die Microsoft-Suite, die wir alle so benutzen. Microsoft 365 mit PowerPoint, Excel und Word und alles. Und es gibt sogenannte Open-Source-Produkte, Open-Desk-Produkte. Das sind Alternativprodukte, die auf offenen Standards entwickelt werden. Und da ist Schleswig-Holstein sehr führend.
Finden Sie das gut?
Ich finde das sehr, sehr gut.
Ein Beispiel für andere auch?
Ein Beispiel für andere auch. Wir nutzen das auch. Wir haben dafür eine behördliche Struktur, das ist die Zendis, die sitzt in Bochum, wurde gegründet, sich um Open Desk Produkte mit offenen Standards, Open Source zu kümmern. Was wir gerade machen, wir untersuchen, wie müssen wir diese Organisation anders aufstellen, dass sie skalierfähig ist. Was ich mir wünsche, dass die auch am freien Markt agieren und Produkte anbieten, wo die Leute sagen, da gehe ich auch hin, nicht nur weil es nicht Microsoft ist, weil es auch richtig gut ist. Die haben gute Funktionalitäten, aber noch nicht so ganz in der Fläche. Das kann etwas sein, durch das wir auch wachsen. Da sind wir gerade dran.
Okay, Sie haben noch eine Sekunde
so,
Zeit. Wann war ich erfolgreich? Wann wären Sie zufrieden, wenn Sie sagen würden, ja, da ist was passiert im Digitalministerium? Wann wären Sie zufrieden?
Okay, also ich will so Leuchtturmprojekte umgesetzt sehen, damit die Menschen merken, okay, so geht Digitalisierung in Deutschland. Das hängt leider nicht am Digitalministerium. Ich möchte, dass aus dem Kanzleramt eine Vision kommt für das Deutschland in der digitalen Zeit.
Er reicht Ihnen nicht.
Natürlich reicht er mir nicht. Nein, also das reicht nicht aus. Ein Silo reicht nicht aus.
Jetzt.
So, das, was mein Anspruch ist, folgende Dinge. Ich mache Dinge gerne messbar. Ich werde jetzt keine Zahlen direkt, aber so ungefähr, dass Sie ein Gefühl dafür haben. Beim Thema Entbürokratisierung, dass wir wirklich Berichtspflichten, sagen wir mal, 20% reduziert haben, vielleicht 25%, dass die Menschen sagen, oh, ist besser geworden. Bei Infrastruktur haben wir nicht darüber geredet, dass mehr Glasfaser draußen liegt, und zwar nicht nur am Gulli, sondern auch häufiger in die Häuser kommt. Dass wir bei Mobilfunk, die weißen Flecken, sind wir auch dran, deutlich reduziert haben. Leute sagen, oh, das läuft jetzt aber besser. Bei Verwaltungsdigitalisierung ist absolut der Anspruch, dass die Menschen sagen, es geht voran, aber ich möchte ein Ökosystem sehen, was auf einer einheitlicheren Infrastruktur zusammenarbeitet und innovativ wird und Lösungen anbietet. Von Zugang zu durch Digitalisierung in den Genehmigungsstrecken mit agentischer KI. Und da möchte ich auch, dass andere Länder hier hinkommen und sagen, wie habt ihr denn diese agentische KI gebaut? Nach offenen Standards. Und letzter Punkt bei Souveränität, dass wir deutsche, europäische Cloud-Anbieter haben, die richtig gut Geschäft machen, die im Security, im Cyberbereich richtig was können, dass wir doppelt so viele Startups haben, viel mehr Unicorns, wo wir auch sagen, boah, geht richtig was voran, auch Basismodelle. Das fände ich ziemlich cool.
Alles in 3 Jahren.
Ja. Wir haben jetzt, ja.
Kommen Sie in 3 Jahren wieder, wir haben die Liste und werden abgehen.
Sie haben die ID-Valid am Rande erwähnt. Können Sie eine Zahl sagen, wie viele Bürgerinnen und Bürger Sie sich vorstellen nach einem Jahr, das heißt Ende 27, die nutzen? Wir haben eine Menge Ideen, weil wir mit den Wohlfahrtsverbänden zusammenarbeiten. Ich glaube, da könnte man noch mehr erreichen. Eine Zahl vielleicht.
Erkennen Sie kurz, was ist ID-Valid, was immer Sie gesagt genau. Haben, will alles nicht
die,
wissen.
Die European Identity Wallet, also die digitale Brieftasche, mit der wir ganz viele digitale Prozesse dann
sind wir alle auf einem Level, wunderbar.
Danke.
Nach einem Jahr, also wir werden am 2. Januar live gehen. Ich würde es schon als Erfolg werten, wenn wir nach einem Jahr, mit diesen Prognosen mal echt Acht geben. Ich weiß, Sie brauchen eine Zahl, ich will nicht wieder rumeiern und so weiter.
Hauen Sie es raus.
Also 2-3 Millionen fände ich gut.
Wie kann man sicher sein, dass beim nächsten Regierung, was Sie gemacht haben, weiterentwickelt wird und nicht gestoppt?
Ich hoffe, also die Zielsetzung, was ich versucht habe zu beschreiben, dass wir eine Digitalisierungsmomentum aufbauen, was nicht getragen ist alleine durch die Politik, sondern aus dem Ökosystem. Und das basiert auf der Infrastruktur, die wir bereitstellen, das sich verselbstständigt. Deshalb gehen wir sehr stark auch auf Open Source. Hat Vor- und Nachteile, aber für ein Ökosystem anzuwerfen, ist auch sehr stark in vielen Bereichen der chinesische Weg, hat das sehr hohe Skalierungsvorteile. Das heißt, das wäre jetzt spontan meine Antwort darauf, dass es sich verselbstständigt im System. Weil wenn...
Können Sie sich auch vorstellen, den Job weiterzumachen dann in 3 Jahren?
Wie gesagt, ich gucke jetzt auf den nächsten Monat, auf das Jahr. In einem Monat, 6. Mai, haben wir Geburtstag. Also ich nicht persönlich, das Ministerium.
Okay, erleben Sie den 5. Geburtstag des Ministeriums auch noch als Minister?
Erstmal ist wichtig, dass... das ist doch jetzt...
Ich probiere es halt. Ist okay.
Nein, nein.
Okay.
Als Macron Präsident wurde, hat er die VivaTech ins Leben gerufen, indem er eine Investitionsentscheidung getroffen hat. Die findet zum 10. Mal statt. Deutschland ist Partnerland. Wir reisen mit einer großen Delegation dorthin. Wir reisen nach Austin. Wir reisen nach Helsinki. Warum schaffen wir es in Deutschland nicht, eine vergleichbare Plattform zu schaffen, um unseren technologischen Vorreitern, die wir haben, eine ähnliche Zugangsmöglichkeit zu bieten in die Industrie?
Wir werden den jetzigen Gipfel, der am 18.11. letzten Jahres hier in Berlin stattgefunden hat, etwas anders gestalten. Wir planen, habe ich gar nicht öffentlich gesagt, war ich jetzt hier, einen ersten Tag, der ist nur für deutsche Unternehmen, auch themenspezifisch gedacht, um eine Verbindungsplattform zu schaffen. Darüber hinaus arbeiten wir sehr, sehr eng an verschiedenen Plattformen, die wir als Ministerium organisieren. Wir haben einen sogenannten agentischen KI-Hub, wieder so ein klasse Wort. Das heißt, wir laden junge Unternehmen ein, Verwaltungsdigitalisierung mitzugestalten. Wir sind gerade dabei, auch für den Mittelstand etwas zu organisieren. Wie kann unser Mittelstand KI nutzen mit Startups zusammen, basierend auf einer souveränen Infrastruktur, mit Modellen, wo die Daten nicht alle direkt abhauen? dass sie also auch hier bleiben. Das sind also auch Formate, aber das könnte ein Nukleus sein, der vielleicht vergleichbar ist mit dem, was Sie gerade beschrieben haben.
Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die UDL Digital Talkshow mit Carsten Wildberger, unserem Bundesdigitalminister, und Franzi Kühne, einer Unternehmerin, Digitalexpertin, Multiaufsichtsräte und dergleichen mehr.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.